Zum Sukkot-Fest begrüße ich Yuval Lapide in Israel. Und wie schön, dass du in Israel bist, denn dort eine Laubhütte bauen ist viel selbstverständlicher, viel üblicher und auch viel leichter durchzuführen. Und du hast mir eben gerade gesagt, deine Frau Deborah, sie ist gerade dabei, eine Laubhütte fertigzustellen, ja? Macht ihr das auf dem Balkon, auf der
Auf dem
Terrasse?
Balkon, wenn sie fertig ist, pass auf, für deine nächsten Newsletter kriegst du
Ja.
Fotos, lieber Rieklef. Du machst ja Sonntag wieder ein Newsletter. Ich
Ja.
zeige dir, zum ersten Mal sind wir in Israel und meine Frau baut eine große Sukkah für 4 Personen, weil wir ja Besuch bekommen. Und
Ja.
ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich kann Ideen aufbauen, aber keine Hütten aufbauen. Wir hatten heute einen Freund, immer noch bei 32 Grad. Ich bin klatschnass den ganzen Tag.
Ich habe
32
gerade
Grad,
gedacht, dass
99% Luftfeuchtigkeit. Wir schwitzen, alle Israelis
Wow.
schwitzen hier im Norden. 99% Luftfeuchtigkeit. Und dennoch hat meine Frau Deborah, die alle herzlich grüßt, die sie ja kennen von deinewurzel.de, eine super Sukkah aufgebaut mit Verzierungen koscherstens hergestellt.
Und bei diesen Temperaturen ist es doch leicht, die Mitzwa auch zu erfüllen, möglichst viel Zeit in der Laubhütte zu verbringen. Werdet ihr auch dort schlafen?
Ja. Nur du musst bedenken, liebe Freunde und Freundinnen von Hafta, es ist nachts immer noch so 26, 27 Grad. Das heißt, Gott sei Dank haben wir ja Klimaanlage. Hier
Ja.
hinter mir läuft sie, aber verstehst du, auch nachts kühlt sich noch nicht ab. Und wir haben ja Ende September, es ist ja nicht mehr Ende Juli. Aber gut, weißt du, mittlerweile habe ich mich so daran gewöhnt, ich würde das sogar vermissen, liebe Freunde und Freundinnen. Nur es ist wirklich eine Schwitzerei, sage ich dir, du bist dauernd nass. Und ich muss mich da immer, und vor allem, du musst viel trinken. Die Ärzte sagen 5 Liter Wasser am Tag. Fünf Liter Wasser.
Ich freue mich, dass du trotz schwieriger klimatischer Bedingungen dir Zeit nimmst für uns und Sukkot zu erklären. Und das, was es für dich auch als Ausleger der Schrift und Ausleger der jüdischen Tradition bedeutet.
Ja. Danke, lieber Rikiv. Sukkot fängt Freitagabend an. Ich bin sehr froh, wir sind wieder in Israel. Meine Gattin und ich sind in Israel. Ich freue mich riesig. Ich bin nach Yom Kippur, nach Rosh Hashanah, sehr dankbar, sehr feurig, sehr erregt. Waren sehr bewegte Tage und sind noch bewegte und bewegende Tage. Und ich habe Rikiv vorgeschlagen, dass wir eine Sondersitzung machen über Sukkot, was Sukkot bedeutet, und zwar fundiert. Weißt du, nicht nur das, was du in Wikipedia lesen kannst, denn es gibt viele Freunde, die sich an mich wenden und mir Fragen stellen, was ist denn Sukkot in der Tiefe? Und darum habe ich dir vorgeschlagen, eine Sondersendung. Ich freue mich sehr darüber. Und wie gesagt, es fängt Freitagabend an, dauert bei euch, bei dir in Lümmer, in Norddeutschland und in ganz Deutschland 8 Tage und bei uns ist ja Gott sei Dank nur 7 Tage. Das ist eine lange Geschichte und wenn das dann vorbei ist und wir zur Routine gehen können, ist das schön. Und wie gesagt, meine Frau baut eine Sukkah und es werden hier überall Sukkot gebaut. Wir sind schon eingeladen, weiß ich, fast durchgeplant vom ersten bis zum letzten Tag. Es ist so ein, weißt, es ist so ein sehr volkstümliches Fest, liebe Freunde und Freundinnen von der Hafta in ganz Deutschland. Alle bauen Sukkot, verstehst du? Das ist nicht ein Unikat, das wir leisten, wobei wir unsere besondere Liebe investieren in so ein Gebilde. Aber es ist einfach ein großes Gemeinschaftserlebnis, wenn du siehst, dass alle, wie in der Zeit der Bibel, als Gott den Kindern Israels, werde ich es ja gleich vorlesen, auftrug, baut euch Hütten, denn in Hütten setzte ich euch, als ihr aus Ägypten auszog. Das ist werde ich gleich vorlesen, in Levitikus 23, Verse 39 bis 43. Das heißt, du spürst, um diesen Satz jetzt schon auszusprechen, es hat einen riesigen Aktualitätsbezug. Wenn wir Hütten bauen, aus einfachsten Zutaten, aus Hölzern, wie die Kinder Israels zur Zeit der Wüstenwanderung, aus Hölzern und aus Blattwerk, dann spürst du die Verbundenheit zur Vergangenheit. Und heute wird wieder, wie gesagt, hier gebaut. Wir sind in Kiryat Shmuel. Das ist bei Haifa. In Israel sagt man Haifa, Haifa, Haifa. Es wird kräftig gebaut. Das ist wirklich eine Zugehörigkeit. Als wären wir in der Wüste und bauten alle unsere Hütten gemäß Gottes Befehl. Und damals war es auch heiß. Das Einzige, was mich tröstet, in der Wüste waren sogar 60 Grad. Als die Kinder Israels auszogen, da sind 32 Grad, die Hälfte, das halte ich aus. Trotzdem ist es hart, aber ich freue mich. Ich kann es auch sagen, weil ich mich einfach errichte an Nehemia 18, die Freude an Gottes Güte ist meine Stärke. Die Freude an Gottes Güte ist meine Stärke. Und wie gesagt, wir bauen, und das wird heute Abend fertig sein, wir laden Gäste ein, Gäste laden uns ein. Es ist wirklich ein buntes religiöses Treiben in diesem religiösen Kontext, in dem ich bin. Wir lesen noch einmal Levitikus 23, Verse 39 bis 43. Ich lese immer aus Martin Buber-Übersetzung, jedoch am 15. Tag auf die 7. Neuung, wenn ihr den Ertrag des Landes heimset, das ist typisch Buber, Einfahrt, heimset, sagt heim sind, sagt Martin Buber, sollt ihr seinen Festreihen ein Tag siebend. Am ersten Tag ist Feiern und am achten Tag ist Feiern. Nehmet euch am ersten Tag Frucht von prangenden Baum, das ist der Palmenbaum, sprich die Palmenfächer, die dazugehören, sprich die Palmwedeln, den Palmstamm und die Palmwedeln. Dann nehmt ihr bitte Laub vom dichtblättrigen Baum, die Bachweiden, und erfreut euch vor ihm, eurem Gott, ein Tag siebend. Begeht es das Fest als Festreigang, ihm ein Tag siebend im Jahr. Weltzeitsatzung für eure Geschlechter in der siebenten Neuung begeht es. In den Zelthütten, jetzt kommt es, siedelt ein Tag siebend. Jeder Spross in Israel, sie sollen in den Hütten siedeln. Und jetzt kommt der große Satz, den ich euch ins Herz legen möchte. Damit eure Geschlechter wissen, dass in den Hütten ich die Söhne und Töchter Israels siedeln ließ, als ich sie führte aus dem Land Ägypten, ich, euer Gott. Mosche redete seine Gezeiten den Söhnen Israels und ihren Töchtern zu. Ich wiederhole den wichtigen Satz. Damit eure Geschlechter wissen, dass in den Hütten, Sukkot, das ist das Wort für Sukkot, Hütten, dass ich in den Hütten die Söhne und Töchter Israels siedeln ließ, als ich sie führte aus dem Land Ägypten. Liebe Freunde und Freunde, jetzt wird's ernst. Bitte schneiden Sie sich an, wir heben ab auf 10.000 Kilometer Höhe Flugzeug, wie das Flugzeug nach Israel. Es wird immer höher, wir sind schon bei 3.999 Metern. Die Frage ist natürlich, Rickliff und alle Freunde und Freundinnen, was soll das Ganze? Was soll das? Was soll das Theater in Hütten siedeln? Verstehen Sie, wenn Sie Pesach haben, wenn Sie Pesach haben könnten, dann wissen wir, dass wir Pesach feiern, weil wir aus Ägypten ausgezogen sind. In der Nacht vom 14. auf den 15. Nisan sind wir ausgezogen aus Ägypten. Das war ein triumphales, überwältigendes Erlebnis. Wir sind ausgezogen von der Unfreiheit in die Freiheit. Verstehen wir, in Anführungszeichen verstehen wir. Gott will, dass wir uns erinnern an diese epochale Befreiung aus der Verknechtung dem Pharao gegenüber. Wenn wir an Shavuot denken, das Pfingstfest, das sogenannte Pfingstfest, das vom Pentekost kommt, wissen wir, dass wir die Tora bekamen. Am 6. Iyar bekamen wir die Tora, circa 6 Wochen nach dem Auszug aus Ägypten, bekamen wir die Tora am Berge Sinai mit brennenden Fackeln und lautem Geschmetter der Trompeten. Und da wurde die Tora, die 10 Gebote, wörtlich die 10 Wortungen am Berge Sinai, den Kindern Israels gegeben. Das sind momentane epochale Ereignisse. Aber nun kann ein Rickliff, ein Pastor im Ruhestand fragen, und was ist zu Sukkot passiert? Ich möchte Ihnen ja heute Tiefgang schenken, den Sie nicht in Wikipedia finden und auch nicht in den üblichen Anschlagewerken. Da kann natürlich ein Rickliff Münch fragen, der bildet, wer ist, was ist denn dabei? Das haben Sie doch 40 Jahre lang gemacht. 40 Jahre lang waren wir doch in der Wüste. Was ist denn daran besonders? Warum müssen wir, und jetzt will ich dir auch die Frage stellen, ich möchte ein bisschen mit dir ins Gespräch kommen, Rickliff, warum müssen wir zu Sukkot Hütten bauen, denn wie Gott ja sagt, ich ließ sie ja 40 Jahre durch das Land Ägypten, durch die Wüste führen. Das haben wir doch 40 Jahre lang gemacht. Wozu muss man zu Gott einen besonderen Festtag dazu einführen? Rickliff, bring dich mal kurz ein. Warum denkst du als gestandener Christ, der Israel so sehr liebt und das Judentum liebt, warum müssen wir ausgerechnet zu Sukkot uns erinnern an ein Phänomen, das 40 Jahre lang gedauert hat, Rickliff Mönig?
Es ist die Zeit, 40 Jahre, die Gott auch bei seinem Volk geblieben ist. Das Volk nicht immer bei seinem Gott, aber eine Zeit der Beständigkeit und auch der Freude.
Ja, richtig. Aber das ist völlig richtig, lieber Rickliff. Aber wozu muss das Fest zu Gott, das ja überhaupt nicht spezifisch mit den 40 Jahren zusammenhängt, wozu muss ein Fest, noch einmal, erinnern an eine dauerhafte Erfahrung von 40 Jahren? Das könnte man doch genauso streng genommen, und ich möchte Sie wirklich alle einladen zu Tiefgang. Wir könnten zu Pesach eine Sukkah bauen, denn wir waren ja zu Pesach sofort danach auch in den Sukkot. Wir könnten zu Shavuot, mitten im Sommer, Juni, ebenfalls eine Sukkah bauen. Warum, um Gottes Willen, im wahrsten Sinne des Wortes, um Gottes Willen, will Gott, dass wir im Herbst ein eigenes Fest bauen für ein Phänomen, das 40 Jahre lang gedauert hat? Wozu müssen wir das machen im Herbst? Warum kann man das nicht mitten im Sommer machen, mitten im Frühling? Das ist der Punkt, über den ich mit Ihnen sprechen will, Rickliff.
Du gibst uns die Antwort jetzt, ja.
Ja, aber du verstehst die Berechtigkeit der Frage.
Ja, natürlich.
Verstehen Sie, ich will Ihnen ja wirklich schon...
Wir kommen vielleicht auch noch dazu, etwas, was mich immer beschäftigt, das ganze Leben schon, die Frage, warum auch das Christentum, das Neue Testament, bis auf Johannes Evangelium, auch dieses Fest nicht aufgenommen hat. Das einzige der drei, die keinen Widerhall.
Ja, 100% richtig. Rickliff, und das will ich thematisieren. Ich habe diese Frage bewusst gestellt, weil ich Sie alle zum Ausstrahlungszeitpunkt wirklich anregen will. Judentum ist immer mit Denken verbunden. Nichts passiert unbegründet. Und darum will ich die Frage wirklich verschärfen für alle Freunde von der Rafta, alle und Sie, dich auch. dass Sie wirklich mal überlegen, und Sie haben ja das Erntedankfest davon übernommen, das Erntedankfest kommt ja im christlichen Bereich aus unserem Sukkotfest, weil wir Gott auch für die Ernte danken. Das Fest hat übrigens zwei Namen, wenn Sie es notieren wollen. Es hat streng genommen sogar drei Namen. Erster Name, Chag HaSukkot, Fest der Laubhütten. Zweiter Name, Chag HaAsif. Der Hebräisch kann ich buchstabieren. Aleph Samech Yud Schlussbei. Aleph Samech Yud Schlussbei. Aleph Samech Yud Schlussbei. Das heißt, es ist Fest der Einbringung der letzten Ernte des Jahres. Das ist der zweite Name, könnt ihr aufschreiben. Erntelesefest. Darum feiern Sie ja Erntedankfest. Kommt ja bei Ihnen bald in der Kirche, katholisch, evangelisch, freikirchlich. Und das kommt aus dem Judentum. Bei uns, sprich bei uns im Judentum, ist es ein Nebeneffekt, nämlich die Einfahrung der letzten Ernte von Trauben, Oliven und Granatäpfeln. Insbesondere die Früchte, die zuletzt eingefahren werden im September, Oktober. Chag HaAsif, Lese, das Lesefest, Erntelesefest. Und dann kommt etwas ganz Besonderes, ist das einzige Fest im Judentum, das nur Chag heißt, Fest, kein Fest. Wir haben so viele Feste, hinten und vorne. Und keines der drei Wallfahrtsfeste, Pesach, Shavuot und was haben wir noch, weiß ich, Chanukka und Purim und die Fasttage und der Neumond, kein Festtag im Judentum heißt einfach nur Festtag. Chag, Chet Gimel. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber schreiben Sie auf jeden Fall auf, wenn Sie es nicht wussten, wenn Sie es nur halb wussten. Verstehen Sie, nur dieses Fest heißt Chag. Drei Namen, Chag HaSukkot, Chag HaAsif, Chag. Und das führt uns immer mehr in das Mysterium dieses Festes, dass wir ja noch klären wollen, warum um Gottes Willen, natürlich um Gottes Willen und nicht um Menschen Willen, müssen wir Laubhütten bauen, wie wir sagten aus dem Satz 43, Kapitel 23 Levitikus, denn in den Hütten ließ ich sie siedeln, als ich sie aus Ägypten. Das ist ja ein Thema von 40 Jahren. Warum ausgerechnet im Herbst uns daran erinnern? Wir dürfen uns in jedem Moment daran erinnern. Lieber Rickleff, liebe Freunde von der Hafta, streng genommen müssen wir uns jeden Tag erinnern, wenn wir schon eine Kultur der Erinnerungen sind. Das Judentum ist eine reine Erinnerungskultur, können Sie notieren. Das Judentum ist eine Erinnerungskultur. Wir erinnern uns jeden Tag, dass Gott in den Gebeten des Alltags, dass wir uns befreit wissen durch Gott. Denn ohne Ägypten wären wir ja nicht die freien Menschen, die vor Gott treten können. Nicht nur jetzt in Sukkot erinnern wir uns. Wir erinnern uns an jedem Werktag, wir erinnern uns an jedem Schabbat, wir erinnern uns an jedem Pesach, an jedem Shavuot, an jedem Sukkot. Ständig sind wir eine Gedenk- und Erinnerungskultur. Die Frage, wie gesagt, stellt sich, warum ausgerechnet jetzt die 40 Jahre erinnern? Die Antwort lautet, weil Sukkot das Fest der Zeit und Zeitlosigkeit ist. Das ist der Aspekt. Ich wiederhole, Sukkot ist das einzige Fest, an dem wir Zeit und zeitlich, Zeitlosigkeit, sprich Zeitlichkeit und Überzeitlichkeit, Zeitlichkeit, Überzeitlichkeit Zeitlichkeit und Überzeitlichkeit feiern. Denn die 40 Jahre waren zwar ein zeitlicher Vorgang nach der Zahl 40, 40 bedeutet ja immer, wissen Sie ja, das ist ein Kontinuum. 40 Jahre war Jesus in der Wüste, wissen Sie ja, in Matthäus 2, war er 40 Jahre in der Wüste, wurde 40 Tage, Entschuldigung, wurde er versucht in der Wüste, 40 Jahre waren wir in der Wüste, 40 Tage war Mose am Berge Sinai, 40 Tage war Elia am Berge Sinai, fastete, trank nicht, aß nicht und wurde mit der Tora beschenkt. Das heißt, 40 spielt immer die Zahl einer Abrundung, eines Abschlusses. Abrundung, Abschluss. 40 Tage lang regnet es unentwegt während der Zeit Noachs in der Sintflut. 40 ist eine abgeschlossene Zeit, die der Abrundung dient. Das heißt, der Reifung. Während dieser 40 Jahre zwischen Ägypten und Kanaan reiften die Kinder Israels. Sie nennen das immer eine Triade. Das ist mein Begriff. Die Triade der Transformation. Nämlich Ägypten, Wüste, Kanaan. Das ist mein Begriff. Bitte nicht stehlen. Das gehört Yuval Lapide. Können Sie alle benutzen natürlich. Aber mit C, kleinem C und Kreis, Yuval Lapide. Die Triade der Transformation. Ich denke, das habe ich schön formuliert. Triade der Transformation. Ägypten, Wüste, Kanaan. Auf Hebräisch. Mitzrayim, Midbar und Knaan. Mitzrayim, Midbar. Knaan, Wüste, Ägypten, Wüste, Kanaan. Diese drei Einheiten gehören zusammen, denn ohne sie wäre nicht das jüdische Volk das geworden, das es heute 2023 Be'ezrat Hashem, dank Gottes Hilfe in Israel sein hat. Kurzum, die Wüste ist eine interimistische Erfahrung zwischen Ägypten, Mitzrayim und Kanaan. Und die Wüste beschäftigt die Rabbiner sehr stark und sie überlegen sich, weshalb will Gott, nicht warum, sondern wozu, will Gott, dass wir ausgerechnet nun in Hütten siedeln, weil nachdem wir zu Pesach die Zeitlichkeit, die Zeitgebundenheit des Auszugs aus Ägypten gefeiert haben, nachdem wir 6 Wochen danach die Vergabe der 10 Gebote am Berge Sinai bekamen, kommt nun das dritte Fest. Wir sind wieder in der 3. Sie merken, die 3, wissen Sie ja durch meine Sendungen, begleitet den Juden ein Leben lang. Und auch Jesus natürlich, wissen Sie, am dritten Tag auferstanden und 3-mal von Petrus verraten, das kennen Sie alles. Und Paulus, der 3 Tage lang hungert und blind war vor dem Tor von Damaskus, Apostelgeschichte 9. Die Zahl 40 und die Zahl 3 begleiten den Juden durchgängig in der Bibel. Und natürlich, wenn sie aufmerksam sind, auch in ihrem Leben. Kurzum, 3 Feste und das Judentum hat erarbeitet durch die großen Rabbiner, die darüber nachdachten, und ich habe mich auch damit beschäftigt, dass die dritte Komponente dieser Triade, nämlich die 40 Jahre, die zum Ende gipfeln in Kanaan, in dem Land, in dem ich mit Deborah, meiner Frau, sein darf, und in das Rekef ja Ende Oktober kommen wird. Hoffentlich werde ich Rekef sehen bei seiner großen Reise, soweit ich mich erinnere, am 22. Oktober. Diese 40 sind eine Zeitlichkeit und zugleich etwas, was über die Zeit hinausgeht, weil sie uns, und jetzt wird es immer spannender, unsere Vergänglichkeit bekunden. Pesach ist nicht ein Fest der Vergänglichkeit. Pesach ist ein sehr gebundenes historisches Fest. Auszug aus Ägypten am 14. Nisan, so und so, weiß ich, circa 1400 vor, ziehen die Kinder Israels aus. Ein epochales historisches Ereignis, das in der Bibel dokumentiert wird, in Exodus 12. Shavuot, Fest der Vergabe, historisch, biblisch verifizierbar am 6. Sivan, jüdischer Monat, 6 Wochen nach dem Auszug aus Ägypten, und verifizierbar anhand von Exodus 19 und 20, Exodus 19 und 20 und Deuteronomium 5. Da wird die Geschichte der Vergabe der 10 Worte dokumentiert. Sukkot will als dritte Erfahrung etwas zeigen, was einerseits Zeitlichkeit ist, denn die 40 Jahre sind ja eine zeitliche Erfahrung, und doch ist es aufgrund der Länge dieser Phase und der Transformation innerhalb der 40 Jahre etwas Überzeitliches, hat etwas Übervergängliches, sprich Unvergängliches, nämlich unsere Gebundenheit an unseren Gott, können Sie alle notieren. Unsere Gebundenheit und unsere Verbundenheit an Gott. Gebundenheit an Gott und Verbundenheit mit Gott. Denn dieses Fest ist etwas ganz Eigentümliches. Es konkretisiert nicht eine punktuelle Erfahrung. Wir sind nicht an einem bestimmten Tag in den Hütten gesessen, sondern wir saßen ja 40 Jahre. Das waren Tage und Nächte und Wochen und Monate und Quartale. Es war nichts Kurzes. Und dennoch, das heißt, man kann die 40 ja gar nicht greifen, während wir, so Gott will, am Freitagabend zum ersten Mal in die Hütten gehen und eine Woche später ausziehen werden aus den Hütten, können wir das Fest ja gar nicht greifen. Es ist nicht punktuell greifbar. Wie können Sie in 7 Tagen 40 Jahre erfassen? Wie können Sie überhaupt die Erfahrungen, liebe Freunde und Freundinnen, von 40 Jahren erfassen? Sie wissen, die Bücher Mose, Exodus, Levitikus, Deuteronomium und Numero Deuteronomium, diese 4 dokumentieren ja die 40 Jahre. Das heißt, wir haben 4 Bücher in unserer Heiligen Schrift, die auch Ihre Heilige Schrift ist, Ihre christliche Heilige Schrift, die Sie ja von uns übernommen haben, dokumentieren diese lange Zeit von 40 Jahren. Das heißt, da gibt es nichts Punktuelles, was wir aufgreifen können. Sie wissen, es gab da Höhepunkte, die Vergabe der Gebote, der 10 Gebote und ihren weiteren Ausschmückungen. Und es gab die große Erfahrung der Wachteln, die die Kinder Israels bekamen, und das Manna, das die Kinder Israels bekamen. Und es gab erniedrigende Erfahrungen, es gab die Rotte Korach, und es gab Biliam und Balak, sprich Biliam, das jüdische Volk verfluchen wollte, und es gab Pinchas, mein Vater heißt ja Pinchas, der Simri, den lüsternen Ehebrecher, tötete auf der Stelle. Es gab alles in 40 Jahren. Das heißt, wie packen Sie das alles in 7 Tage hinein? Wie packen Sie das alles in ein Leben hinein, was in 40 Jahren passiert ist? Das kann ja ein Mensch gar nicht an einem Tag fassen, was an Wundern und auch an Abstürzen passiert ist. Und damit wir diese gigantische Erfahrung von 40 Jahren, die ja unser Leben prägt, das Leben unserer Väter und Mütter, sagt Hashem, ich gebe euch 7 Tage und ihr geht bewusst in die Hütten hinein. Kein Fest ist so pointiert wie die Hütten, in die wir gehen, die meine Frau gebaut hat und die alle hier bauen. Und ich habe natürlich auch mitgewirkt. Ich habe einen Freund organisiert, der uns das gebaut hat. Wir haben dafür auch einen Obolus bezahlt, also ich bin indirekt auch beteiligt daran. Und wir ziehen in die Hütten und dort werde ich auch Gottesdienste zelebrieren. Wenn so Gott will, viele Freunde haben und die uns in der Hütte besuchen. Das heißt, wir gehen in Seclusion, wir gehen in eine Abgeschlossenheit von 7 Tagen und sitzen in Hütten in Nachahmung dessen, was in der Wüste war. Und lieber Rickleff, diese Spannung, du bist einerseits in der Zeit, wir wissen ganz genau, wir leben heute, was ist heute, der 27. Der 27. September 2023, das Fest fängt an, was ich übermorgen am 29. September und dauert 7 Tage. Wir wissen ganz genau, dass wir in einer heutigen Zeit leben. Wir sind nicht in der Wüste, keinesfalls. Und dennoch tun wir so, imitieren wir die Wüstenzeit, indem wir die Fiktion aufrechterhalten, die aber wirklich ins Erleben geht. Wir gehen in Hütten, in einfachste Hütten. Es gibt orthodoxe Juden, vielleicht machen das meine Frau nicht auch, die in den Hütten, so das Wetter es zulässt und nicht irgendwelche Ratten und Schlangen kommen, in den Hütten schlafen. Essen werden wir dort alle drei Mahlzeiten und mit Freunden verbringen. Das heißt, die Hütten werden wirklich zu einer Dirat-Arai, nennt man das, wer Lust hat auf Hebräisch. Dirat-Arai, Dalet, Yud, Resh, Taf und Arai heißt Alef, Resh, ein, Alef, Yud. Das ist eine vorübergehende Wohnung. Das ist ein fester Terminus im rabbinischen Diskurs des Talmuds. Eine vorübergehende Wohnung. Und Juden verlassen, Orthodoxe, das Haus. Ich bin ja hier in meiner Wohnung mit meiner Frau und wir verlassen zumindest symbolisch unser Haus und gehen zu allen Mahlzeiten, dreimal am Tag, zehnmal am Tag, in die Hütten, die stabil gebaut werden. Meine Frau werkelt darum, damit die nicht einbrechen. Und sitzen dort und erinnern an die Zeit des Auszugs aus Ägypten. Durch viele Erzählungen und durch Gebete und Gesänge. Natürlich gibt es Gottesdienste. Manche führen sogar die Gottesdienste in den Hütten durch. Und noch einmal, diese Spannung. Einerseits bist du in der Zeitlichkeit, du bist in deinem Ambiente hier in Kriyat Shmuel, in dem du lebst. Und andererseits gehst du dennoch in diese Hütte, manche schlafen dort, holen sich kleine Öfchen, wenn es im Winter mal, spät im sogenannten Winter, mal ganz kalt werden soll. Das wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht der Fall sein. Wir brauchen eher Ventilatoren in den Hütten und keine Heizkörper. Du bleibst dort wirklich nach orthodoxer Tradition komplett. Ich kenne sogar orthodoxe Juden, die treiben es auf die Spitze. Die können nicht genug bekommen. Genug ist denen nicht gut genug. Die können nicht genug von genug bekommen. Die haben Angestellte, arabische Angestellte, die sie mit dem Essen versorgen, damit sie ja nicht aus den Hütten herausgehen. Denn das Gebot sagt ja, ihr baut euch diese Hütten und 7 Tage bleibt ihr in diesen Hütten. Wir kennen wirklich in Aschkelon, meine Frau und ich, Ehepaare, sehr orthodox, viel orthodoxer als ich, mit schwarzen Locken, die ich aber gut kenne, die bleiben 7 Tage in einer riesigen Hütte mit kleiner Kloeinrichtung, wie bei den, kennen Sie ja, wie den großen Bauanstalten in Deutschland, so ein transportables Klo und machen verrichtet einen Notruf, dann haben sie eine kleine Duschzelle und die gehen nicht hinaus aus der Hütte, nicht mal eine Sekunde. Notruf wird verrichtet und gegessen und getrunken wird und geschlafen wird auf wirklich auf einfachen Pritschen, sagt man in sehr gutem Deutsch, auf Pritschen, da habe ich gesehen letztes Jahr. Und arabische Angestellte werden bezahlt, dass sie ihnen das Essen natürlich draußen kochen, Küche kann man nicht hineinbringen, und sie versorgen mit Essen, Andecken und Abdecken für 1.000 Euro in einer Woche, versteht sich. Das gibt es. Es gibt Juden, die nehmen das auf den Punkt genau weg. Die gehen am 29. rein und 7 Tage später am letzten Tag hinaus und leben in diesen Hütten ununterbrochen, unentwegt. Das mache ich nicht. Das heißt, diese Juden nehmen das ernst und sagen, wir wollen wirklich die Erfahrung machen, mit unseren Altvorderen verbunden zu sein durch ein Leben in der Hütte. Und jetzt will ich etwas Schönes sagen. Buber sagt ja, haben Sie ja vorhin gehört, ein Tag siebend im Jahr. Warum sagt Buber ein Tag siebend und nicht 7 Tage? Ich will ja mit Ihnen in die Tiefe gehen. Im Hebräisch heißt es ja auch, im Hebräisch heißt es ja Shivat Yamim. Wer ein bisschen Hebräisch kann, ich rege an Hebräisch zu lernen, weiß, dass es im Hebräischen einen Konstruktus gibt, Kasus Konstruktus. Das heißt, wenn ich sagen will 7 Tage, kann ich sagen Shiv'a Yamim. Jetzt machen wir ein bisschen Philologie, Grammatik der hebräischen Sprache, weil es in die Theologie führt. Ich kann sagen Shiv'a Yamim, aber ich kann auch sagen Kasus Konstruktus Shiv'at Yamim. Das heißt, und der Buber hat das wirklich übersetzt, ein Tag siebend, das ist die Brillanz von Martin Buber, den ich Ihnen sehr empfehle zu kaufen. Warum brauchen wir diese scheinbare Spielerei, das ist keine Spielerei. Weil das Judum sagt, Shiv'at Yamim, das heißt, diese 7 Tage bilden ein Ganzes, bilden ein holistisches Gebilde. Das heißt, wenn du diese 7 Tage wirklich ernst nimmst, dann weißt du, sie gehören zusammen. Das sind nicht einfach abgehakte Tage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern sie sind Shiv'at Yamim. Die 7 Tage, wenn Sie so wollen, die 7 Tage, die gehören zu einer Einheit zusammen. Die bilden eine Einheit und diese Einheit darf und will der Jude erleben, indem er sich bewusst macht, ich zähle nicht einfach jeden Tag für sich und sage, jetzt geht's wieder in den neuen Tag, sondern das ist das, was ich jedenfalls sage, diese Überzeitlichkeit. Streng genommen sind diese 7 Tage von Gott konzipiert als etwas, das eine Einheit bilden soll. Das heißt, der Jude geht hinein in diese Zeitlichkeit und ist dennoch in einer Überzeitlichkeit. Das ist das Paradoxon, der Widerspruch, der Scheinbare, die Ambivalenz. Er geht in die Zeitlichkeit und ist dennoch jenseits der Zeitlichkeit, weil er spürt, ich bin so verbunden mit dem Wort Gottes, das mich ja einhüllt, und bin so geborgen in seiner ewigen Aufgabe, den Gott trägt uns das ja auch in jeder Generation, das zu machen. Verstehen Sie, diese Idee kommt ja von Gott, das ist ja nicht menschliches Ausdenken. Und diese Spannung, die finde ich hochgradig interessant, und die ist das Thema des Sukkot-Festes. Du bist in der Zeit, du bist nicht mehr in Ägypten, Du gedenkst nicht des Auszugs aus Ägypten, du gedenkst nicht der Vergabe der 10 Gebote, der 10 Worte, das ist passé. Das hatten wir ja zu Pesach und Schavuot, ihrem christlichen Ostern, ihrem christlichen Pentekost, das ja aus dem Judentum kommt. Jetzt ist was anderes dran, die Zahl 3, die Triade abschließt, nämlich bau dir Büsten, bevor du in das Land Israels kommst. Und mach dir bewusst, wie vergänglich, um es sehr deutlich zu sagen, wie zerbrechlich menschliches Leben ist, kannst du auch als Titel deiner Sendung mit mir heute nehmen, wenn du möchtest, Zerbrechlichkeit und Unzerbrechlichkeit oder Zerbrechlichkeit irdischen Lebens und Unvergänglichkeit ewigen Lebens. Zerbrechlichkeit irdischen Lebens und Unvergänglichkeit ewigen Lebens. Das ist das Thema von Sukkot. Das heißt, ich als Jude gehe dann hinein, sogar natürlich übermorgen Abend, weiß ich hier um 19 Uhr, wenn es dunkel wird, nach dem Gebet und spüre, ich gehe bewusst aus meinen festen Mauern hinaus, hier diese schöne Wohnung, ich fühle mich hier sehr wohl, viel bequemer hier, und du gehst ganz bewusst in die Unbequemlichkeit, das ist intendiert. Du gehst aus der Bequemlichkeit, nicht nur ich, alle Millionen Juden auf der Welt, auch bei dir in Lümmer, wenn dann bei Juden sich dort herumlümmeln, Andi Steinmann, alle machen das. Das heißt, alle Juden gehen heraus aus der Bequemlichkeit, aus der Zeitlichkeit ihrer schönen Wohnungen und gehen in etwas Überzeitliches, etwas, sagen wir es mal ruhig, etwas Surreales. Surreales, das mit dem Leben, das sogar verbunden ist, nämlich du gehst in den Sukkah und brauchst das gar nicht. Sondern brauchst du das überhaupt nicht. Oder wozu brauche ich das? Es ist ja nichts passiert, es ist ja gar nichts, was Besonderes passiert. Ein Wunder, der Auszug aus Ägypten ist nicht passiert. Die 10 Gebote sind nicht passiert. Sondern es ist etwas, was dauerhaft ist und zugleich etwas, was gar nicht spezifisch mit diesen 7 Tagen zusammenhängt. Es ist gebunden an die Tage, denn ich darf das Sukkotfest nur in 7 Tage feiern. Ich feiere es nicht 40 Jahre lang. Und nicht, wann ich das Gefühl habe, ich möchte mal mich erinnern an die 40 Tage. Es ist genau von Gott reglementiert. Vom 14. Tischri, der am Freitag ist, bis zum 21. Tischri. Nicht irgendwann, wenn ich gerade Lust habe, mache ich das. Sondern du musst es machen zu einer Zeit, die Gott festlegt. Und dennoch bist du durch diese Konstruktion in einer Paradoxalität. Du bist in einer Spannung in dir, weil du dir sagst, ich baue etwas, was, sagen wir es mal ganz offen, lieber Reklef, unvernünftig ist. Wozu muss ich aus meiner Wohnung hinausgehen? Ich meine, ich erinnere mich an Herbst in meiner Kindheit, da war es natürlich wirklich kalt. Es war wirklich kalt. Sie wissen, vor 50 Jahren brach der Yom Kippur-Krieg aus, mit wir konkret sprechen. Israel ist ja verrückt nach, Reklef ist verrückt nach Israel. Am 6. Oktober, das hat mir ja Gedenktag vorgestern. Am 6. Oktober 1973, ich war 13, brachte Yom Kippur-Krieg aus, da war alles sehr viel spät. Das heißt Yom Kippur. Das war der 6. Oktober. Und es war kalt. Ich erinnere mich noch an Sukkot. Sukkot war, was ist das, 4 Tage später, 6 und 4 gibt es 10. Am 10. Oktober, nicht am 29. September, am 10. Oktober fing erst Sukkot an. Und es gibt Jahre, da fängt es noch später an. 15. Oktober, je nachdem, ob wir ein Schaltjahr haben oder nicht. Und ich erinnere mich in meiner Kindheit, zum Beispiel Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, dessen wir gedachten vor 2, 3 Tagen, war es kalt, richtig kalt. Gibt es auch in Israel, dazu in Jerusalem, kann es kalt werden. Das heißt, du fragst dich dann wirklich als Jude, wozu brauche ich dieses Theater? Was soll dieses Theater? Ich erinnere mich doch ständig, wie gesagt, jeden Tag wird gedacht an den Auszug aus Ägypten. In jeder Ritschung, sie müssen sich nur jüdische Gebetbücher kommen. Jeden Tag erinnern wir uns an Yetziat Mitzrayim und dementsprechend die Wüstenwanderung und was mit Manna passiert ist und mit Miriam, die sich versündigte, ihren Bruder und aussätzig wurde. Warum brauche ich denn ein eigenes Fest dafür? Es ist doch omnipräsent für einen Juden. Und die Antwort lautet, weil Hashem es will, bei Gottes Willen. Er will, dass wir 7 Tage, jetzt sind wir bei der 7 übrigens, 7 ist ja auch ein vollständiger Zyklus, auch eine wichtige Zahl. Wir haben die 3, wir haben die 40, 7. 3, 47. 3 wichtige Zahlen. Besonders wichtig ist 43. 7 Tage musst du bleiben, vom 21. Tischrei, vom 14. bis 21. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass ich mein Hirn einschalte und sage, das passt mir überhaupt nicht. Ich habe so eine schöne Penthouse-Wohnung, ich fiktiv gesprochen, und weiß, ich habe eine Villa in Herzliya. Wozu muss ich in so eine billige Hütte hineingehen? Das ist doch natürlich noch nicht so ganz kalt, das soll das Theater. Ich verstehe, ich gedenke des Auszugs aus Ägypten, ich gedenke der 10 Gebote. Ich verstehe, ich gedenke ein Neumond, jeden ersten Tag des Monats haben wir Neumond, großes symbolisches Ereignis für die Erneuerung des Juden durch die Kraft Gottes. Aber in die Hütten sitzen, reicht ja nicht ein Tag. Wozu muss ich 7 Tage? Wo muss der Zirkus 7 Tage dauern? Vielleicht noch 40 Jahre soll ich das machen. Und das ist die Antwort, weil Gott es determiniert und Gott ist Verstand. Sie kennen ja Jesaja 55,7. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Pläne sind nicht meine Pläne. Denn soweit Himmel von Erde entfernt sind, sind meine Gedanken von euren Gedanken entfernt und eure Pläne von meinen Plänen entfernt. Diese Disziplin unter dem ewigen Gott, der dir, Jude, aufträgt, du gehst bitte, auch wenn es dir nicht passt, interessiert niemand, ob es mir passt oder nicht. Du gehst vom 14. Tischri bis zum 21. Tischri, auch wenn es mal hagelt, du gehst in die sogar Punkt. Und du erinnerst dich an die Zerbrechlichkeit des Lebens, auch wenn du in einem Penthouse wohnst. Du gehst raus, Punkt. So du die Joga ernst nimmst. Und bleibst dort. Und wirst dort, wenn es zittert und wackelt und wenn Schlangen sind, in unangenehmen Gegenden kann eine kleine Schlange vorbeikommen. Du gehst dort hinein, Punkt. Weil du ganz leibhaftig, das ist der Punkt, leibhaftig zu einer Zeit, die Gott determiniert, nicht wenn du Lust hast, einfach mal lustvoll in eine Hütte gehen. Jeder baut sich ja mal eine Hütte. Camping im Freien, eine wilde Nacht im Freien, Abenteuerurlaub, darum geht es nicht. Es geht nicht um Abenteuerurlaub und Befriedigung in der Natur. Heute gibt es ja Extremurlaub, verrückte Idee, darum geht es nicht. Darf jeder machen. Wenn Sie so wollen, ist das unser Extremurlaub. Das ist der jüdische Extremurlaub. Nämlich 7 Tage konsequent, nicht nach einem Tag sagen, ich habe keine Lust mehr. Ist mir zu unangenehm, die Schlangen kommen. Sondern du musst es, wenn, dann 7 Tage machen. Oder fangen wir mit dem Thema gar nicht an, lieber Ecke. Es gibt keine halben Geschichten. Die Hütte muss 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, besucht und bewohnt werden. Besucht, bewohnt und begessen werden, beessen werden. Besucht, bewohnt und beessen werden. Das heißt, es ist eine komplette Aufgabe und weil du spürst, es widerstrebt dir, das zu tun, musst du es tun. Gerade weil es nicht mit dem gesunden Menschenverstand zu tun hat, sondern mit dem göttlichen Verstand. Du gehst hinein, du erlebst Gottes Größe und du weißt, dass Gott dich beschirmt. Jetzt kommt ein immer, wir sind bald auf 10.000 Meter Höhe, wie ich Ihnen sagte, noch ein weiterer spiritueller Aspekt. Du spürst, dass Gottes Schirm und Schutz, in gutem Deutsch gesprochen, über dir ruht. Das ist die Dimension dahinter. Das heißt, du spürst, nachdem du ja Pesach gefeiert hast, mit viel Opulenz in deinem schönen, warmen Penthouse in Herzliya, Bitur und Tel Aviv, spürst du, dass Shavuot auch kam mit Essen und Trinken und der üblichen Konvention, bist in deinem schönen Heim und hast deine Hollywood-Schaukel etc. Kommt nun ein Fest, das ganz unnatürlich ist. Du musst hinausgehen und sitzt letztlich in einer Hütte, obwohl du es gar nicht nötig hast. Und das machen vor allem alle Juden gleichermaßen. Das heißt, es hat erstens diesen Schirm und Schutz Gottes zum Inhalt. Alle sind wir durch Gott beschirmt und beschützt. Wir müssen hinausgehen aus unserer Bequemlichkeit, denn es wird der Tag kommen, an dem wir alle hinausgehen aus unserer Hütte, die da heißt menschlicher Körper. Das bleibt uns nicht erspart. Das heißt, es hat auch etwas sehr, nehmen wir es mal so, Wehmütiges und zugleich Tröstliches, denn unsere Hütte, unser Körper, ist auch eines Tages vorbei. Und zwar sehr schnell vorbei kann das sein und geht in die Erde, und zwar tief in die Erde, sehr tief in die Erde. Das heißt, es zeigt uns eine Spur Nachdenklichkeit, eine Spur Melancholie, dass unser Leben, auch wenn wir die teuerste Villa von Bill Gates haben, der Mann ist ja auch schon ein alter Mann mit 65, 70, der hat mit 1000 Krankheiten. Verstehen Sie, auch er wird spüren, die letzte Hütte wird er auch verlassen, seinen Körper. Er wird seine letzte Hütte auch verlassen, garantiert. Und er geht ja schon drauf zu, obwohl ich ihm nichts Böses wünsche, Gott bewahre. Verstehen Sie, ich auch, jeder von uns wird die letzte Hütte seines Lebens verlassen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und damit wir eingestimmt werden, dass wir in einer Hütte leben, unsere körperliche Hütte und Hülle, und dennoch dankbar sein dürfen, dass Gottes Schirm und Schutz uns beisteht, während wir unsere leibliche Hütte bewohnen, gehen wir hinaus in eine menschenkonstruierte Hütte, die sehr einfach ist, stinkt einfach, da kommt es nicht auf Gold und Silber an. Die Hütte von Bill Gates ist genauso, so er Jude ist, wie die Hütte von Yuval und Jehovah. Und das ist noch ein weiteres Aspekt dabei, nämlich die Egalisierungskomponente. Also nicht nur Gottes Schirm und Schutz, der uns allen zusteht, Gott sei Dank, sondern auch die Egalisierungskomponente. Wenn Sie, was Rickert ja wahrscheinlich schon 100 Mal gemacht hat, wenn Sie hier durch die Städte von Jerusalem gehen, werden Sie überall die gleichen Hütten finden. Da gibt es kein Gold und kein Silber. Es ist immer der gleiche Kontext. Überall die einfachen Hölzer, die Bretter, überall Schach oben, die Bachweiden, die draufgestellt werden, ein paar schöne billige Dekorationen in der Mitte. Es ist immer das gleiche Konstrukt. Und das hat etwas sehr Tröstliches, nämlich, dass wir einen Tag siebend in einer Einheit, die Gott uns als einer vermittelt, alle gleichermaßen behandelt werden. Wenn Sie hier durch die Straßen von Jerusalem Haifa gehen, ist überall das gleiche Erscheinungsbild. Das heißt, diese Unterschiede fallen weg. Ob du eine Villa hast, ob du Milliarden auf deinem Konto hast oder, weiß ich, nur 150.000 Euro, das spielt keine Rolle zu so Gott. Diese Nivellierungs-, diese Egalisierungsdimension ist so gemein, in Anführungszeichen, so allgemeingültig. Alle, wir erkennen uns alle daran, dass wir, auch die Goyim, auch du, Rekliff, dir bleibt ja auch nichts erspart, als eines Tages deine Hütte zu verlassen. Es bildet dir nichts ein. Du wirst auch deine Hütte verlassen. Aber damit es für uns Juden schon ein Vorgeschmack wird, dass wir die letzte Hütte natürlich verlassen werden, gehen wir in eine andere Hütte, die auch sehr zerbrechlich ist. Die muss zerbrechlich sein, nicht aus Stein und Beton, sondern, wie gesagt, Hölzer. Es war ein Mann, der hat mit Hölzern das aufgebaut, billigste Hölzer und einfachste Blätter oben. Und in dieser Hütte weilen wir, um uns bewusst zu machen, wir sind streng genommen jeden Tag unter Gottes Schirm und Schutz. Und wir sind jeden Tag egal, französisch egal, gleichberechtigt mit allen anderen. Auch wenn wir Millionen leben, ein Herzinfarkt kann jeden erwischen. Machen wir uns da nichts vor. Bill Gates kann genauso tot umfallen morgen früh. Und weiß ich, was ich ihm natürlich nicht wünsche, weil sie Multiple Sklerose etc. bekommen. Und alle anderen Milliardäre. Das heißt, diese Egalisierung, die Gleichbehandlung, Gleichebnung und die Unterordnung unter Gott, die ähnlich symbolisch ausgedrückt wird mit dieser Hütte, wir stehen unter Gottes Schutz und Gott birgt uns, nicht nur damals, auch heute. Das ist das Besondere, was ich vorhin ausgedrückt habe, mit Zeitlichkeit. Wir sind in der Zeit, das sind 7 Tage, und zugleich weihen wir uns auf etwas, ein Mysterium, das über unsere Zeit und unseren Verstand hinausgeht, nämlich Gottes Schutz, der uns auch überleiten wird in eine Zeit, in der es gar keine sterblichen Hütten geben wird, sondern noch die Ewigkeit Gottes. Die Ewigkeit Gottes, die uns ja bevorsteht. Und das möchte ich auch anknüpfen, ein Zitat, das ich Ihnen herausgesucht habe, nämlich aus Amos. Eine Sekunde, das ist genau, Amos 9, 11, ein Lieblingszitat meines Vaters. Da wird das Thema Hütte erwähnt, nämlich in Amos, schreiben Sie auf, Amos 9, 11, ein Prophet des Nordreiches, etwa 850 vor. Und er sagt in 9, 11, an jedem Tag erstelle ich Davids zerfallende Hütte wieder. Ich verzäune ihre Risse, ihre Trümmer stelle ich wieder her. Ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit. Vers 12, damit sie erben den Überrest Edoms und alle Stämme. Alle Stämme, über denen mein Name Gottes gerufen wird, erlauten ist von ihm, der dies tut. Das heißt, in einer großen Vision am Ende der Tage, manche vermuten, es wird vor der Auferstehung der Toten sein, manche vermuten, es wird nach der Auferstehung der Toten sein, wenn wir ewig sind, wenn wir einen ewigen Körper, einen spirituellen Körper bekommen, sagt Amos den Menschen, die sich auf das assyrische Exil vorbereiten, hört zu, an jenem Tag, wenn der Messias kommt, wenn die Endzeit kommt, die wird nicht direkt mit Messias genannt, aber es ist die Eschatologie, die Sie ja von uns Juden kennen, nämlich die Endzeit, entweder durch die Ankunft des Messias oder durch die Erweckung der Toten, die dann eintreten wird, an diesem großen Tag, an dem die Erde aufhören wird, so zu sein, wie sie derzeit ist, werde ich, sagt Gott, die Hütte Davids, die zerfallende Hütte Davids wiederherstellen. Ich verzäune ihre Risse etc., die Trümmer stelle ich wieder her. Da kann man sich natürlich fragen, Davids Hütte war ja alles andere als eine Hütte, das war gar keine Hütte. Das war noch ein Palast. Sie wissen ja, gemäß 1. Samuel und 2. Samuel 6 und 7 baute sich David ja nicht gerade aus Brettern ein Haus. Das war natürlich ein großes Haus. Und dennoch sagt die jüdische Tradition, dass er sich immer um Bescheidenheit kümmert, der König David. Etwa 1200 vor, zwischen 1200 und 1000 vor. Seine Hütte ist natürlich die Palasthütte gemeint und der künftige Tempel, das heißt der künftige Tempel, der hier auch mit einer Hütte kategorisiert wird, weil es eine Einfachheit darstellt. Das heißt, Sie sehen, das Wort Hütte, Sukkah ist übrigens die Einzahl, Sukkah und Sukkot heißt Mehrzahl, weil ja die Kinder Israels in vielen Hütten lagern. Und Gott typisiert auch die zerfallende Hütte Davids, sprich das Königreich, das steht ja für das gesamte Königreich und für das Tempelgebilde. Das wird die zerfallende Hütte benannt, sowohl sein Tempel, in dem er residierte als König, den er sich aufbaut, als auch die Hütte Davids, die ja zerfallen ist und von der Prophet Amos sagt, sie wird zerfallen. Damals war noch nicht das Exil. Das Exil war ja später, nämlich 587 vor, aber das Nordreich zerfällt und 587 vor zerfällt der erste Tempel und 70 nach der zweite. Der Prophet Amos nimmt das vorweg und sagt, es wird der Tag kommen, an dem, nennen wir es mal so, die Zerbrechlichkeit alles Irdischen rehabilitiert werden wird. Und das finde ich sehr interessant für unsere Arbeit und für Sie als theologisch Interessierte, liebe Freunde und Freundinnen von Rafter, mit Juwel und Rieklev, dass unser ganzes Leben, wenn Sie so wollen, mit Hütte typisiert wird. Denn die Hütte Davids ist streng genommen ja keine Hütte, er hat ja nicht Bretter genommen. Natürlich hat er Bretter benutzt, aber er hat daraus ja ein Palast wie ein König gebaut und sein Sohn Salomo baute ja gemäß 1. Könige 3 bis 12 ja einen gigantischen Palast, zu dem man natürlich auch Bretter brauchte, aber dann kam Gold, Silber und Platin hinzu. Und dennoch sagt Prophet Amos diese, und das ist ein Klassiker im Judentum, den wir auch vorlesen zu Sukkot, diese zerfallende, diese absterbende Hütte, das gesamte Königreich, dass er damit gemeint ist, dass er zerfallen ist durch unsere Sünden des Volkes und durch die Boshaftigkeit der Babylonier 587 vor und durch die Babylonier 587 vor und durch die Römer 70 nach, das wird Gott wieder aufrichten. Unser Gott wird es tun. Gott sagt ja, ich werde es erstellen, nicht Menschen werden es erstellen. Das heißt, unser Ausgeliefertsein, Rickliff, an die Hand Gottes, an die wirkende Hand Gottes, sogar mit Tempel und Glanz, der ja durch Menschen gemäß Gottes Anleitung gebaut wurde. Auch das wird zerfallen und ist ja zerfallen. So dass so Gott uns eine Spur Wehmut beibringt. Du bist in der Zeit, und du lebst in deinem Kontext, du hast dein Haus und gehst, obwohl es dir überhaupt nicht einleuchtet, raus aus deinem Haus, genau 7 Tage, nicht 7 Stunden, nicht 47 Stunden, und bleibst in deiner Hütte und denkst nach über das Leben und denkst nach über die Vergänglichkeit und machst dir bewusst, was 40 Jahre für deine Vorväter und Vormütter bedeutete und betest. Und jetzt kommt noch dieser Feststrauß, den ich erwähnte. Das ist ein ganz, möchte ich sagen, landwirtschaftlich orientiertes Fest. Wir nehmen ja, was wir vorhin hatten, diesen die Palme, eine Palmwe, ein Palmstrauß, der ja hier rege verkauft wird heute Morgen und weiter, mit den Palmwedeln. Das sind so die einzelnen ausgefahrenen Blätter, die Stiele, die hier zusammengefasst sind bei einer Palme in Palmwedeln. Die werden ja richtig abgeholzt. Dafür werden so eine Palme angezüchtet. Die wird man kaufen. Und dann gibt es die 2 Bachweiden, 3 Myrten und den Etrog. Etrog ist die Zitrusfrucht. Finden Sie im Internet, wenn ich hier Fotos habe, kann ich sie Ihnen gerne schicken. Das dauert immer noch bis weiter Zeit. Aber Sie finden das auch, wenn Sie eingeben im Internet, im Wikipedia, Feststrauß. Vielleicht wird wie Rickleff am Sonntag in seinem Newsletter so ein paar Bilder einbringen. Nämlich der Feststrauß zu Sukkot. Kennen Sie im Internet 3 Milliarden Bilder. Bestehen aus der Palme, aus rechter Hand 3 Myrten, linke Hand, mit voller Symbolik natürlich, rechte Hand 3 Myrten, linke Hand 2 Bachweiden, in der Mitte der Etrog, sind zusammen. 3 und 2 gibt 5, 7, wieder die Zahl 7. Noch einmal, ein Feststrauß, der Palmenstrauß mit den Palmwedeln, 3 Myrten, 2 Bachweiden und der Etrog, sind wir 7, ist das richtig? Genau, ein Palmstrauß, 3 Myrten, 2 Weiden und der Etrog, 7. Die 7 Komponenten bilden eine Einheit und die trägt ein Jude, ich sage bewusst ein Jude, in der Regel tun es Frauen nicht primär, sie können es sekundär tun. Der Jude ist aufgetragen, das zu tun. Die Jüdin darf es tun, muss es aber nicht tun. Aber der Jude trägt diesen Feststrauß in einer Hand. Das ist auch wieder hochsymbolisch. 5 Finger umfassen, wenn Sie so wollen, auch 10 Finger, ist auch symbolisch die 10, umfassen diesen Feststrauß. Wenn das der Feststrauß ist, der muss ja in eine Einheit gebunden werden. Wenn Sie im Internet, wie gesagt, eingeben, Feststrauß, gehen Sie heute 3 Milliarden Bilder. Sie nehmen den Feststrauß, da sind 2 Vorrichtungen, so 2 Behälter, in denen die 3 Myrten eingesteckt werden. Linke Hand 2 Bachweiden, die natürlich besorgt werden müssen, werden aber verpackt. Und in der anderen Hand wird der Etrog gehalten, sodass Sie 5 Finger haben, um den Feststrauß zu halten und 5 Finger, um den Etrog zu halten. Und die werden beim Gebet zusammengefügt zu einer Einheit, wieder hochsymbolisch. Wir sind heute sehr symbolisch zum ersten Mal, nämlich diese 7 Komponenten werden durch 10 Finger, alles in der Numerologie ausgearbeitet, zu einer Einheit in mir. 10 ist ja die Einheit Gottes, 1 plus 0. Und 7 bedeutet die Vollkommenheit der Zeit, 7. Tag der Ruhe und 7 Tage Festzeit. Und die werden zusammengefasst in einer Einheit und müssen jeden Tag geschüttelt werden. Geschüttelt in alle 4 Himmelsrichtungen. Dann sind wir wieder bei der 4. Und zwar jeden Tag. Geschüttelt und da wird ein Gebet gesprochen, du Gott gibst uns deine Vegetation, wir bringen dir da diesen Etrog, Etrog ist ja eine Zitrusfrucht mit einer kleinen Spitze, finden Sie auch im Internet, Etrog geschrieben, Emin, Theodor, Richard, Otto, Gustav, finden Sie im Internet, alles abgebildet, die Myrten müssen besondere sein, kann man hier kaufen und die 2 Bachweiden, die haben auch hochgradige Symbolik, die kann ich Ihnen mal besonders erzählen und die werden zusammengefügt zu einer Einheit. Zu einer Einheit. Wenn Sie wollen, streife ich ganz kurz, damit Sie es hören, welche Symbolik dahinter steht. Der Lulav ist, wie gesagt, die Palmwedel. Die Palmwedel entwickelt ja die Datteln, die saftigen Datteln. Die gibt es ja riesige Datteln, nicht diese alten Geschichten, sondern riesige, wirklich saftigste Datteln. Und die Datteln entfalten Süße. Aber die Palmwedel kann man nicht riechen. Das ist so eine klassische Erklärung aus dem Talmud, warum diese 4 zusammenkommen. Die Palmwedel ist eine Dattel. Pflanze, eine große, ein Baum, die süße Früchte produziert, aber die Palmwedel riecht nicht gut. Die Myrten riechen gut, schmecken aber nicht gut. Der Etrog riecht gut, schmeckt gut und die Bachweide riecht nicht, schmeckt nicht. Ich wiederhole das schnell mal, das ist die Idee dahinter. Noch einmal, Palmwedel, finden Sie im Internet, der Feststrauß, schmeckt gut, der produziert ja die saftigen, super tollen Datteln hier, die hier geerntet werden. Der Palmwedel steht für etwas gut Schmeckendes, Sinnesorgan schmecken. Die Zitrusfrucht schmeckt gut, die wird ja zu Quittengelee verarbeitet und riecht himmlisch, wenn man dran riecht. Die Bachweide riecht nicht und schmeckt nicht und die Myrte riecht gut, schmeckt aber nicht gut. Und diese 4 verschiedenen Elemente werden gebündelt zu einer Einheit, wieder die 4, weil sie ausdrücken sollen, dass es die 4 verschiedenen Gruppierungen im jüdischen Volk gibt. Das heißt, wir haben 4 Elemente des jüdischen Volkes, die zusammengebündelt werden. Es gibt Menschen, die wie ich hoffe doch sehr wie ich, gut schmecken und gut riechen. Riechen heißt, wir dünsten geistige Kräfte aus. Riechen steht ja für Ruach. Und Ruach bedeutet geistige Kraft ausstrahlen. Und gut schmecken heißt, ich schmecke seine guten Taten. Das heißt, ich leiste Gutes und ich lehre Gutes. Ich leiste Gutes und ich lehre Gutes. Das ist das schönste Element im Judentum. Das ist verkörpert durch den Eto, die Zitrusfrucht. Dann gibt es die Bachweid. Das sind Menschen in Israel, die gar nichts können. Gibt es leider auch. Der heißt Am Haaretz, Burr. Menschen, die können nicht lehren und die können nicht lernen und die können nicht leisten. Alle drei L. Weder lehren, noch lernen, noch leisten. Gibt es, aber die gehören auch zur Gemeinschaft Israels. Und dann gibt es die drei Myrten. Und die Myrten riechen gut, das heißt, die können gut lehren, unterrichten, der Geist strahlt aus, aber die können nichts leisten, sitzen den ganzen Tag da und unterrichten und lernen. Gibt es in Israel. Aber sie leisten nichts. Sie sitzen nur und lernen, sind nur Universitätsgelehrte oder sogar einfache orthodoxe Juden, die morgens bis abends lernen. Gehören aber auch zur Gemeinschaft Israels. Und dann gibt es die Palmwedel, die schöne große Palmwedel, die Früchte produziert, die gut schmecken. Es gibt Menschen, die tun Gutes, sehr viel Gutes für Israel, aber die können nicht lehren und nicht lernen. Aus denen wird nichts. Die sind keine Akademiker, gehören auch dazu. Und die Idee der Zusammenfügung dieser Palme ist, dass alle eine Einheit bilden. Kol Israel Arevimse, das heißt im Talmud. Kol Israel Arevimse, das heißt, alle sind eine Einheit. Einer trägt den anderen. Ich, von dem ich denke, natürlich, dass ich Gutes leiste und gut lehre, möchte ich schon sagen, ich bin der Etrug, aber ich gehöre zu einer Gemeinschaft, die auch aus Menschen besteht, die weder leisten noch lehren. Zum Beispiel die Arava, die Bachweide. Macht gar nichts, sie ist einfach nur da. Sie ist dennoch ein Geschöpf Gottes. Und sie gehört zusammen. Wir werden zusammengefügt in eine Einheit. Und ich darf durch mein exzessives Lehren, Lernen und Lieben, LLL, ich schaue mal die Deutsche an, durch mein exzessives Lernen, Lehren, Lieben und Leisten, viermal L, Lehren, Lernen, Lieben und Leisten, das kompensieren, was die anderen durch ihr Nichtstun und Nichtslehren unterlassen. Das ist ein Klassiker, den Sie aus dem Talmud kennen. Darum bilden wir diese vier Einheiten und alle gehören wir zusammen in das Haus Israels. Und natürlich, wie gesagt, dieser Feststrauß wird in den Händen gehalten, entweder in der Synagoge geschüttelt in alle vier Himmelsrichtungen. Und Gott wird dafür gedankt, dass er der eine ist, der uns alle vier Elemente trägt. Und ich habe kein Recht, jemand Vorwürfe zu machen, sag mal, warum lernst du nicht, warum hast du keinen Doktortitel oder weiß ich, warum studierst du nicht oder warum studierst du nur und tust nichts, gibt es hier Elemente. Jeder hat seine Berechtigung, Rickleff, jeder hat seine Berechtigung. Jeder hat seine Berechtigung, jeder gehört dazu und bildet die eine Einheit. Und noch etwas Schönes zu Sukkah. Wie gesagt, wir haben herausgearbeitet, die Spannung zwischen Zeitlichkeit, 7 Tage ist ja zeitlich befristet, nicht 17 Tage, nicht 3 Stunden, jeden Tag bitte nacheinander, ununterbrochen, bist du darin und du erinnerst dich an etwas, was längst vorbei ist und dennoch bist du in einer Zeit, die heute ist und verlässt die Zeit. Du bist in der Zeit und verlässt die Zeit. Du bist vergänglich und du bist ewiglich, weil du weißt, dass dein Gott dir das aufträgt. Und du weißt, dass du dich an etwas erinnerst, was deine letzte Hütte ja anbelangen wird, nämlich deinen eigenen Tod. Der Tod ist ja nichts weiter als der Auszug aus deiner letzten Hütte, so nenne ich das gerne. Der Tod ist nichts weiter als der Aufzug aus deiner letzten Hütte, Rickleff. Da bleibt dir nicht erspart. Und wir streben jeden Tag darauf hinzu. Der eine schon früher, der andere später. Aber wir streben alle auf diesen letzten Auszug aus unserer letzten Hütte. Und damit das schon vorbereitet wird und als Bestandteil des Lebens, des rituellen Lebens betrachtet wird, gehen wir in diese Sukkah und spüren diese Ewigkeit desjenigen, was uns bevorsteht. Und vor allem die Ewigkeit durch unsere Praxis dieser zelebrierten Gebote, die uns ja zeigen will, Gott trägt alles. Denn es kommt ja von Gott. Und wir machen es noch einmal um Gottes Willen und nicht um des Egos Willen. Gott will das, Punkt, obwohl es uns gar nicht einleuchtet. Aber zu spüren, da ist Gott, der uns das aufträgt und weiß, dass wir dieses Tag 7, diese Einung der 6 und 1 tun, damit unsere Seele, unsere Neshama spürt, dass jenseits der Vergänglichkeit etwas Großes wartet und wir uns freuen dürfen inmitten der Vergänglichkeit. Und Freude ist ja eine spirituelle Erfahrung, keine körperliche Erfahrung. Die Freude in Gott ist meine Stärke, aus Nehemia 18. Diese Freude an dem Fest, weshalb es ja Chag genannt wird, das Fest, erinnern Sie sich? Chag Asif, Erntedankfest, weil die letzte Ernte eingefangen wird. Chag Sukkot, das Fest der Hütten, weil alle sich verbüten machen. Und Chag, Fest. Kein Fest ist so mit Freude, obwohl es so ambivalent ist, so mit Freude gepaart wie dieses ambivalente Fest, das mit Sterblichkeit und Unsterblichkeit einhergeht. Und jetzt noch etwas zu Sukkot. Sie wissen, an jedem der Feiertage wird eine Megillah gelesen. Mem, Gimel, Yud, Lamed, He. Das heißt, eine Festrolle. Wir haben die verschiedenen Festrollen zu Fest, verschiedene Festtage. Es gibt Ruth, es gibt Jona. Und an diesem Fest, das wissen wenige Christen, wird Kohelet gelesen. Kohelet. Kohelet. Das ist das Fest, das ist die Lesung des sogenannten Predigers, Ekklesiastes. Ekklesiastes, 12 Kapitel. Die auch sehr wehmütig sind. Rickleff kann sich ja wirklich am Sonntag vorstellen, im Newsletter, Juval hat dich erinnert, an Sukkot und nur an Sukkot wird diese sehr wehmütige Geschichte, sage ich Ihnen ganz offen, trotzdem Heilige Schrift, auch Ihre, gelesen. Eitelkeit der Eitelkeiten, alles ist eitel, so fängt es an, alles unter der Sonne ist eitel, Eitelkeit der Eitelkeiten. Und es geht wirklich um sehr trübes Thema, nämlich das sterbliche Leben. Ganz konkret, 12 Kapitel lang, nicht 12 Sätze. Und das wird gelesen am Schabbat, Sukkot. Ganz konkret, damit wir spüren, Leben ist zerbrechlich. Ein Thema, das Menschen sich gar nicht gerne anschauen. Lieber Kosmetik und Theater machen, Shopping, Wellness, Lifestyle, das übliche Zeugs, damit wir ja nicht spüren, dass unser Leben kaputt geht. Und zwar sehr schnell kaputt gehen kann. Sprich körperlich, nicht seelisch. Wir lesen sehr bewusst Kohelet, Ekklesiastes, Prediger. 12 Kapitel lang. Mit all den tiefen Gedanken, aber in dem Buch passiert ja nichts. Da geht niemand mit jemandem ins Bett. Und da wird nicht geraubt und da wird nicht verkauft und gekauft, gar nichts. König Salomo, ein älterer Mann, beschreibt sein Leben und seine Einsichten als ein sterbender Bodenmensch und sagt, ich habe viel falsch gemacht in meinem Leben und ich erkenne dennoch, dass es Gott gibt, der mir über diese Vergänglichkeit und Überschweifigkeit meines Lebens etwas Großes gibt. Und das wird ja betont in diesem Buch, nämlich freue dich des Herrn, der Herr trägt dich, isst dein Brot mit Freude, hab Freude an deiner Frau in Maßen, genieße die Tage, denn du hast die Tage nicht im Griff, die Tage haben dich im Griff. Wirklich sehr tiefe Gedanken und auch schmerzhafte, ganz auf den Begriff. Du bist ja auch in einem Alter, in dem wir uns langsam auf die Ewigkeit durchaus vorbereiten dürfen. Und andere Hörer und Hörerinnen natürlich auch. Ich auch übrigens. Ich beschäftige mich auch, obwohl ich noch einiges tun darf, aber ich beschäftige mich jeden Tag mit meiner Endlichkeit. Jeden Tag. Jeden Tag. Mehrmals. Kurzum, beschäftige dich damit, sagt die Tora. Und die Rabbiner haben die Lesung dieses Buches schon vor 2000 Jahren zu talmudischen Zeiten eingeführt. Es wird ja, wie gesagt, eine Megillat zu jedem Festtag zugeordnet. Und an Sukkot wird nicht irgendwas Explosives gelesen, das Heiteres, null Heiteres, sondern nur in diesem Zusammenhang diese Kohelet-Geschichte. Die Nachdenklichkeit des König Salomos über seine Fehler und seine tiefe Sehnsucht jenseits der Fehler und jenseits der Luxusgeschichten seines Lebens und der Ausschweifungen Gott zu erleben. Und das ist ja das Thema von Sukkot. Und nochmals diese Ambivalenz. Einerseits in der Synagoge, wir dürfen uns freuen. Wir haben ja gesagt vorhin, du freust dich von deinem Herrn, was wir ja vorhin gesagt haben. Und sozusagen, wir dürfen uns ja freuen. Und es steht ja da, haben wir ja vorhin vorgelesen, in dem Vers in 23,9. Ich habe hier so viele Zitate für Sie vorbereitet. Du sollst den Ertrag einbringen. Es ist ein Festreihen, ein Feiern von Gott. Natürlich ist es freudenvoll. Es ist eine Feier von Gott. Festreihen heißt zur Zeit des Tempels Wallfahrtete man ja nach Jerusalem, man zelebrierte vor Gott, man freute sich, es wurden Feste, ein Festopfer dargebracht, es war ein freudvolles Fest der Nähe zu Gott, das dritte Wallfahrtsfest, durchaus. Und dennoch hat es diese Dimension, was ja das Leben insgesamt reflektiert, die Ambivalenz des Lebens. Das Leben ist mit Krankheit befasst und das Leben ist mit Gesundheit befasst. Das Leben ist mit Verarmung befasst und das Leben ist mit Bereicherung befasst. Es ist alles im Leben enthalten. Und diese Ambivalenz will das Fest ausdrücken. Es soll eine Freude für dich sein und 7 Tage sollst du dich freuen und alles sollen beisammen sein. Und was wir auch gesagt haben, es ist ein Tag der Feiern und am 8. Tag ist es auch Feiern. Am 1. Tag ist Feiern, am 8. Tag. Das heißt, es ist, das will ich noch kurz anführen, warum 8. Tag steht. Das Fest ist per se 7 Tage lang. Am 8. Tag kommt ein eigenes Fest hinzu. Das ist auch eine Besonderheit von Sukkot. Das Fest Sukkot dauert 7 Tage. Es gibt dann ein Zusatzfest, das heißt Shmini Atzeret. Das ist der 8. Das heißt, wir haben ja auch etwas Spannendes, die Berührung von 7 und 8. Das Fest selbst, wie wir sagten, ist 7 Tage lang. 7 Tage, ein Tag 7 bist du in der Hütte. Aber am Ende des Tages, das haben wir in keinem anderen Fest, kommt ein Zusatztag, ein Appendix, ein Anhängsel, das ist auch etwas Besonderes. Und Shmini Atzeret ist der Tag der Versammlung. Das heißt, nachdem wir 7 Tage zur Zeit der Bibel und heute üppig gefeiert haben, was ja gewollt ist, mit dem Leben in der Hütte, mit der Wehmut über Zerbrechlichkeit und Ewigkeit des Lebens, sind wir gehalten, einen 8. Tag, das hat Pesach nicht, und Shavuot hat das auch nicht, das hat ja nur einen Tag in Israel und in Lümmers 2 Tage, kommt ein 8. Tag, und das ist auch etwas sehr Symbolisches, nämlich die Ambivalenz, die Verknüpfung von 7 und 8. 7 und 8 hat kein Fest. Wir haben 7 Tage, unabhängig von Chanukka. Chanukka ist ja nachbiblisch. Aber nur zur Zeit der Bibel haben wir den 7. Tag, 7 Tage zu Gott. Und dann kommt Gott und fordert und sagt, macht noch einen 8. Tag. Das ist ein Fest der Versammlung. Hat auch keine besondere Erinnerungskomponente, Rickleff. Sondern wir versammeln uns, als Gott es wünscht. Versammelt euch, sagt der Gott, am 8. Tag habt ihr ein Feiern und ihr versammelt euch und gedenkt eures Gottes. Gott muss wieder Raum bekommen. Auch diese Ambivalenz zwischen sieben, die Zahl, die für die Vergänglichkeit steht, sieben Tage der Schöpfung, und acht, da Junge wird am achten Tag beschnitten. Acht ist immer das Überzeitliche, das gehört hinein in Sukkot. Vergänglichkeit des Lebens, sieben, du bedarfst die sieben betonen, musst sie. Und dann wird noch etwas angehängt, wovon wir sagen, wozu brauchen wir das? Wozu müssen wir noch einen Tag anhängen? Der menschliche Verstand wird nicht gefragt. Es muss dir nicht einleuchten, es muss Gott einleuchten, in Anführungszeichen. Du gehst noch einen Tag rein, das heißt, manche gehen gar nicht mehr in die Hütte, manche gehen doch rein, und dann wird ein nachdenkliches Fest mittendrin, sprich in diese riesige, freudvolle Stimmung, platzt ein achter Tag hinein, von dem man wirklich gesunder Menschverstand will sagen, wer braucht den Quatsch, ist doch schon alles durch. Es geht nicht um dich, Rickel. Es muss dir nicht einleuchten. Dein gesunder Menschverstand ist nicht wichtig, sondern der gesunde, göttliche Menschverstand will, dass du eine Azeret, Azeret heißt Lazon, einhalten. Das heißt, du versammelst dich, weiß nicht, wie eine Hauptversammlung in einer Aktiengesellschaft in Deutschland, und du hörst auf das Wort Gottes. Du versammelst dich und hörst Mose, der dem Volk gebietet, dass es kein Wallfahrtsfest. Das war ja in den sieben Tagen. Du versammelst dich in deinen Gemeinschaften, wer in Israel ist, versammelt sich in Jerusalem, wer in Sepphoris ist, in Sepphoris, wer in Tiberias ist, in Tiberias, und gedenkst deines Gottes, und es wird ebenfalls nicht gearbeitet, sondern es wird innegehalten, Spiritualität, Ewigkeit, Geist, Seele, Liebe, weil dein Gott es von dir will, dass du innehältst und dich erinnerst, dass Gott dein Leben in Händen hält und dass Gott dein Leben dirigiert. Nicht du dirigierst dein Leben. Manche Menschen sagen sich nach sieben Tagen, bauen wir die Hütte ab. Geht nicht. Kannst nicht nach sieben Tagen abbauen. Denn der Tag kommt ja sofort danach. Du musst diesen Tag aushalten. Manche gehen dann nicht mehr hinein in die Hütte, weil sie wissen, es ist ein Sondertag. Ich gehe natürlich noch hinein, wenn ich schon die Hütte habe, die meine Frau baut, dann genieße ich das bis zum achten Tag abends. Musst du aber nicht mehr, denn es ist ein Appendix, ein Anhängsel. Das heißt, du merkst, es sind lauter spannende Momente dabei, der Feststrauß. Wozu muss ich einen Feststrauß nehmen, ausgerechnet zu Sukkot? Wozu muss ich diese Einheit bilden, aller vier Elemente, die ich erklärt habe? Das passt doch gar nicht nach meinem Verstand. Wer braucht das Theater? Gott will das Theater. Gott will, dass du das machst, Punkt. Gott will, dass du Kohelet liest, Ekklesiastes liest. Gott will, dass du, auch wenn es mal knackt und knarrt in der Hütte, in der Wüste bleibst, die sind Tage drin. Es bleibt dir nicht erspart, wenn du die Tora ernst nimmst. Und jetzt noch ein Punkt. Den habe ich schon als Kind vor 100 Jahren gelernt. Das können Sie wirklich aufschauen. Das musst du in den Newsletter bringen, dass du es von deinem aufregenden Juden gelernt hast. Sukkot ist das einzige Fest, das unseren ganzen Körper einhüllt. Ich wiederhole. Sukkot, die Hütte, ist das einzige Fest, bei dem der ganze Körper enthalten ist. Du steckst ganz drin, Rickliff. Du steckst komplett drin. Komplett. Du weißt, wenn du den Feststrauß hältst, hältst du ihn in deiner Hand. Und in der anderen Hand, da bildest du die Einheit aus Zitrusfrucht und aus den vier Elementen, und die werden dann zusammengefügt. Wenn du eine Matze isst zum Pesachfest, dann nimmst du deine Matze und steckst sie in deinen Mund und isst. Das ist immer nur ein Teil deines Körpers. Wenn dein Glied beschnitten wird, Rickliff, als Jude, dann wird nur das Glied beschnitten, aber weiter nichts. Wenn du den Armen spendest, was ich auch tue, dann nimmst du deine Hand und deinen Geldbeutel und wackelst zu einem armen Mann, weiß ich, armen Frau, ich liebe Angela Merkel, Sie wissen, ich liebe sie, dann gehe ich zu Angela Merkel, in meiner Fantasie natürlich, und spende für Angela Merkel, so sie Jüdin ist oder so, weißt du, er ist der Frank-Walter Steinmeier, und spende Juden hier natürlich. Das heißt, es sind immer nur einzelne Körperteile, die etwas tun, um Gott zu dienen. In das Sukkah bist du mit deinem ganzen Männerkörper, mit deinem ganzen Frauenkörper, ganz. Das ist ein schöner Gedanke. Das heißt, du bringst deine Ganzheitlichkeit, Rickliff, deine gesamte Zerbrechlichkeit in die Zerbrechlichkeit der Hütte. Ich wiederhole, dein ganzer Körper ist ja in das Sukkah, nicht nur dein Füßlein und dein Gliedlein oder weiß ich, deine Haare. Du musst ja ganz hineingehen, komplett, und schläfst dort und verrichtest Notdurft, wenn du orthodox bist. Und dusch dich in dieser Duschkabine in das Sukkah. Das heißt, es ist ein Fest, bei dem das Gebot, nach dem es benannt wird, Sukkah, dich komplett eindeckt. So wie dein Gott dich ja komplett einhüllt, damit du spürst, dein Gott liebt dich ganz. So bist du ganz eingetaucht. Und zwar sieben Tage lang, nicht nur drei, vier Stunden. In der Kraft der sieben. Du spürst die Umhüllung, die Umgebung. Schauen Sie mein Deutsch an, wie ich ringe mit Deutsch, weil ich deutsche Sprache liebe. Du spürst die Umhüllung, die Umgebung, die Umringung deiner Person durch Gott während der sieben Tage. Und nimmst noch den Feststrauß mit. Und liest noch Kohelet mittendrin. Und gedenkst der Exzesse, die in 40 Jahren waren. Das ist etwas sehr Umtreibendes. Etwas Ambivalentes. Große Freude, Essen, Trinken, alles erlaubt, nicht gefastet werden. Und dennoch ist es eine Spur wehmütig. Auch abgesehen davon, dass es auch in einer Jahreszeit des Übergangs ist. Es ist nicht mehr der Hochsommer, wo es noch warm ist, aber du spürst überall, die Tage werden kürzer, Gott sei Dank. Um 7 Uhr ist schon dunkel in Israel. Im Sommer war es um 8:30. Und die Tage gehen erst um 6 Uhr auf. Das heißt, du spürst, es ist ein Übergang. Ma'avar. So wie die Kinder Israels ja durch die Wüste zogen, übergangsweise zwischen Ägypten und Kanaan. Sie denken an meine Triade der Transformation. Es ist hochgradig spannend, lieber Griegtiff. Eine hochgradig ambivalente Erfahrung, die natürlich unter dem einen Gott, der dich ja einhüllt, steht. Gott verantwortet das. Und das macht so Gott wirklich zu einem sehr spannenden Fest. Zu einem sehr spannenden Fest. Und zu einem Fest, das sich wirklich ganz mitnimmt und ganz fordert. Und wie gesagt, es hat auch diese eschatologische Komponente, nämlich Gott führt dich in diese Endzeit. Du weißt genau, dass du deinen Körper eines Tages verlassen wirst und dass Gott eine neue Zeit errichten wird, in der das Zerfallende und Zerfallene, zum Beispiel unser Tempel, auf den wir ja immer noch warten, der ist zerfallen. Der zweite Tempel steht nicht mehr und der erste Tempel steht nicht mehr und der dritte Tempel wird nicht gebaut, laut Ezekiel 40 bis 48. Der wird durch Gott gebaut werden. Und Amos 9,12 sagt, Gott wird es machen. Das ist dieses Abhängigsein, Rickleff, auch für dich als Christ, der du Erntedank feiern wirst, dieses Abhängigsein von Gott, der die Zügel in der Hand hält, die Zügel der Zeitlichkeit und die Zügel der Ewigkeit, der Verheißung, die noch kommen wird, das macht dieses Fest zu einem besonderen Chag-Fest. Und dazu wollte ich noch sagen, dass Sukkot ein Fest ist, an dem du spürst, es ist, die Nähe Gottes greift nahe. Es ist wirklich ein besonderes Fest der Nähe Gottes durch diese Freude. Sie wissen, am letzten Tag gibt es ja Shmini Atzeret, den nannte ich ja den Tag der Versammlung. Und er ist zugleich der Tag des Abschlusses der Tora. Das wird ja in der Diaspora getrennt gefeiert. Also da gibt es noch einen neunten Tag, nämlich Simchat Tora. Das ist der Tag der, das ist der Tag des Abschlusses der Tora. Die Tora wird ja abgeschlossen, das fünfte Buch Mose wird abgeschlossen. Und in Israel ist es, nein, Entschuldigung, nicht der neunte Tag, der achte Tag, es ist am achten Tag. In Israel wird am siebten Tag Sukkot abgeschlossen und am achten Tag ist Shmini Atzeret am siebten Tag wird in Israel zugleich Simchat Torah gefeiert. Das heißt, Simchat Torah und Shmini Atzeret kollidieren. Shmini Atzeret und Simchat Torah kollidieren, weil man nicht noch einen neunten Tag einführen will. Und das hat man in der Diaspora auch kombiniert, nur jetzt in Israel wird es am siebten Tag schon der Abschluss der Tora vorgenommen und der achte Tag ist Shmini Atzeret, damit man die Tora-Freude nicht zusammenbringt mit Shmini Atzeret. In der Diaspora hast du es getrennt, das heißt, da wird am achten Tag Shmini Atzeret gefeiert und Simchat Torah in Israel wird es am siebten Tag zelebriert. Das heißt, die Koinzidenz, die das Zusammenfallen von Tora-Abschluss, der ja nicht in der Tora vorgegeben ist, das ist ja rabbinischen Ursprungs, der Abschluss der Tora-Lesungen erfolgt in der Zeit des Laubhüttenfestes, des Endes des Laubhüttenfestes. Und hier wird es am siebten Tag, wird der Zyklus abgeschlossen, wir kommen dann in Vesota Bracha. Und das wird am nächsten, das wird am Shabbat in einer Woche zelebriert. Das heißt, am Ende von Sukkot ist Vesota Bracha. Da hast du ja eine eigene Sendung. Und das ist der Abschluss der Tora. Das heißt, auch dieses Thema Abschluss und Neubeginn verkörpert Sukkot. Der Abschluss der sieben Tage mit Simchat Torah, Freude an der Tora, die in Israel mit Shmini Atzeret kollidiert, hier am siebten Tag in Deutschland am achten Tag in Verbindung mit Shmini Atzeret. Das drückt auch aus, dass Nachdenklichkeit und Freude kollidieren. Das sogenannte Simchat Torah, das Torah-Freudenfest, ist ein Fest der Freude. Vesota Bracha, es wird der letzte Teil aus Deuteronomium gelesen. Große Freude, Bankett und Tänze. Und dennoch ist es ein Tag des Nachdenkens. Es ist jetzt Shmini Atzeret in Israel. Streng genommen ist Simchat Torah, dass ja ein eigenes Fest ist am 8., nicht ein Tag, der die Tora vorschreibt. Das haben die Rabbiner eingeführt, weil im Zuge der Lesungen justament zum Ende des Vegetationszyklus, sprich zu Sukkot, die Tora abgeschlossen wurde. Zur Zeit der Bibel war das nicht, weil die Tora ja nicht aufgeteilt wurde. Das machen ja Esra und Nehemia. Die führen das ja ein im Jahre etwa 600, 500 vor, die Erlesung der Zyklen. Und das gibt es auch. Die Tora wird abgeschlossen am letzten Tag am Shmini Atzeret hier. Nachdenklichkeit von Shmini Atzeret. Versammle dich, besinne dich an Gott, konzentriere dich auf Gott. Keine besonderen Vorgaben außer ein Festtag. Eine Besinnlichkeit, besonderen Gebeten. Da fängt übrigens auch das Thema, will ich auch noch kurz einführen, die Regenzeit an. Das ist auch ein Übergang von sommerlichem Tau, um den wir beten. Und der Regen, der dann begründet wird. Tauzeit geht zu Ende, Regenzeit fängt an. Auch ein Umbruch. Mit der Wehmut natürlich, dass die schöne Sommerzeit zu Ende geht. Das kommt hinein. Das heißt, wieder dieses Element der Ambivalenz. Einerseits, die Ernte wird eingefahren, Chage Asif. Wir freuen uns der Ernte, darum auch die vier Teile des Feststraußes mit der Vegetationssymbolik, was wir übernommen haben durch Erntedankfest und Gott danken in der Kirche. Freude, Dankbarkeit. Und es ist zugleich ein Schmerz dabei, ein Stück Weltschmerz, weil es die letzte Ernte ist. Dann kommt die Kühle, so man davon Israel sprechen kann. Es kann auch kühler, die Kühle, die besinnliche Jahreszeit, Tage kürzer, länger, Nächte länger, ist ein Abschied. Ist ein Abschied von der Natur, so wie unser Leben ständig ein Abschied ist. Und zugleich überbordende Freude, dann dürfen wir ja wieder in die Synagoge gehen. Am Schmierzeit muss man offiziell nicht mehr schlafen in der Güte. Freude, dass wir Besotter Bracha, die letzte Sektion aus dem Devarim, aus Deuteronom lesen dürfen. Mit Dankbarkeit. Das wird ja gleich der erste Anfang aus Bereshit vorgelesen. Bereshit bin ich ja wieder mit Ihnen dran, dann lese ich mit Ihnen Bereshit. Das ist, weiß ich, 13. Oktober. Das ist der neue Abschnitt, nachdem der letzte vorgelesen wurde, in einer Woche. Kurz und wiederum die Begegnung von Schmerz und Freude. Einerseits Schmerz, dass die Tora abgeschlossen ist. Wir haben sie wieder einmal beendet. Wir sind wieder ein Jahr älter geworden und verabschieden uns von diesem Zyklus und gehen in einen neuen Zyklus hinein, der ja wiederum Freude bedeutet, Neugeburt. Und andererseits Shmini Atzeret, der achte Tag der Ewigkeit. Achter Tag ist jenseits der Diesseitigkeit. Sie kennen die mathematische Acht, die Ewigkeit. Und zugleich, Sukkot ist vorbei. Sukkot, das schöne Fest, ist vorbei. Wir gehen noch einen Tag mit Gott am sogenannten achten Tag, den wir hier einhalten und den Sie in Deutschland Simchat Torah und Shmini Atzeret verknüpfen. Und wir sind dann freudvoll und wehmütig. Sukkot ist vorbei, aber wir hängen noch einen Tag an, da Gott es anordnet, und freuen uns über die Tora-Lesung, die ein Abschluss und ein Neubeginn ist, wie Hermann Hesse ja sagt, im Abschied und Gesunde. Es ist diese Spannung, die ganz stark in diesem Fest eingebaut ist. Und dennoch freuen wir uns, lassen wir uns sagen zum Abschluss, es ist ein Fest voller Freude und voller Besinnlichkeit. Und darum eine Eingangsfrage heute vor einer Stunde, Rickleff, an uns alle. Warum ist dieses Fest so unpunktuell? Es wird ja nicht eines Ereignisses gedacht, sondern es wird, ein kurzes Schluck, es wird gedacht, einen Zyklus, den ich gar nicht greifen kann von 40 Jahren. Und es reflektiert mein ganzes Dasein. Mein ganzes Dasein als ein Leben in der Vergänglichkeit meiner Hütte namens Körper. Das ist die Idee von Sukkot. Wir werden von Gott eingeladen, ganzheitlich hineinzugehen in eine Laubhütte, zerbrechlich, und erinnern uns an die Zerbrechlichkeit des Lebens, in das Gott uns ja während der Wüstenwanderung führte. Die Hütten ja zerbrachen, natürlich wurden abgenommen, als die Kinder Israels Kanaan betraten durch Josua, und dann war das Thema ja vorbei. Und damit kamen sie ja die besseren Häuser, die sie bauen durften. Und dennoch dürfen wir auch dieses Element nicht vergessen. Selbst in den schönsten Palästen, die wir sind, ist unser Leben sehr vorübergehend, sehr zerbrechlich. Und wir haben natürlich die Hoffnung auf die Ewigkeit. Und diese Freude an der Ewigkeit, diese Gewissheit, dass es nicht nur die Vergänglichkeit gibt unserer Hütten, obwohl wir bessere Hütten haben, in denen wir heute Gott sei Dank wohnen dürfen, durch Gottes Namen. Diese Gewissheit, das ist nicht das wirkliche, endgültige Sein. Darum gehen wir heraus und bewegen uns in etwas, was uns unsere Anfälligkeit deutlich veranschaulicht, ganzheitlich. In der Gewissheit, es gibt noch etwas ganz Großes danach. Eine Gewissheit, dass Gott über allem steht und uns erneuern wird. Das ist die spannendste Erfahrung eines jüdischen Festes, dass das Sukkot heißt. Und ich möchte noch einen letzten Satz sagen, das Fest heißt ja schon nach dieser Zerbrechlichkeit. Verstehen Sie? Pesach heißt Pesach, Fest der Überschreitung. Überschreitungserlebnis, sagt Martin Buber zu Pesach. Pesach heißt, kommt ja von Pascha, und Pascha ist das Wort, das die ersten Christen benutzen für das Übergangsmahl. Es ist ein Fest der Erinnerung an das Übergangsmahl, die letzte Nacht vor dem Auszug am 14. Nisan. Shavuot ist das Fest auch eine Komponente von Zeit, nämlich sieben Wochen, die du feierst. Sieben Wochen, nicht sechs, Entschuldigung. Sieben Wochen von Pesach feierst du bis Shavuot. 50 Tage, darum Pentekost ist 50, 7 mal 7 ist 49, und am 50. Tag feierst du Shavuot. Da wird ein Ereignis in den Vordergrund gerufen, das auch übrigens die 7 hat, die 7, die wir vorhin hatten, 7 mal 7 gibt 49, das gibt wiederum die 5 mal 10, 50. Ein Ereignis, ein punktuelles Ereignis. Shavuot, Pentekost ist. Wir wissen genau, es gipfelt mit der Übergabe der 10 Gebote, der 10 Worte an das Volk Israel. Ein brillantes Ereignis, das wir einordnen können. Und Sukkot sind Hütten. Was sagt schon das Wort Hütten aus? Da ist nicht der brennende Berg Sinai gemeint, da ist nicht der Auszug, der spektakuläre Auszug gemeint, das Schlachten des Lammes und das Bestreichen der Türpfosten, gar nichts ist damit gemeint. Sukkot, glaub Hütten kannst du doch immer bauen, wenn du Adventure, Holiday machst, Urlaub, Adventure, oder baust dir eine Hütte. Und das ist die Spannung dieses Festes. Es heißt so flach, weil Gott es so will. Sukkot, geh in glaub Hütten, bau dir eine Hütte, die kannst du immer bauen. Aber dennoch ist es etwas Besonderes, weil es reminiszent ist an die lange Zeit, in der wir unter Not standen und durch Gottes Schutz. Sie müssen ja bedenken, diese Hütten waren ja ein Konstrukt, bei dem es ja keine technischen Hilfsmittel in der Wüste gab. Das ist ja auch ein Wunder. Ein Wunder für sich, dass 40 Jahre lang wir in Wüsten wandern durften, angesichts der Gefahren von Schakalen und Schlangen und angesichts der Unverfügbarkeit von materiellen Mitteln. Ich sehe an meiner Frau und meinem Freund, was es heißt, eine Hütte aufzubauen. Es gab keinen Hammer und keine Nägel und Reißzwecke. Nichts gab es, null. Ein Wunder für sich, dass solche Hütten errichtet werden konnten in einer unwirklichen Wüste mit 60 Grad Hitze. Das ist ein Wunder. Das heißt, das Wunderleben, möchte ich sagen, letzter Satz, das Wunderleben wird durch diese Hütte, unsere körperliche Hütte und die Hütte, in der wir sind, deutlich verkörpert und in unser Bewusstsein gerückt, Rickliff. Dankeschön, Rickliff.
Ja, ich danke dir. Und wir haben das Sukkot als jüdisches Fest, aber wir werden gemeinsam die Hoffnung teilen, dass diese Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit enden wird in Ewigkeit und in Dauer. Unser Neues Testament endet ja mit dem Hinweis, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Das ist sozusagen die Hütte, auf die wir warten, seine unvergängliche Gegenwart bei uns Menschen, Juden wie Nichtjuden. Ich danke dir für diesen.
Ich könnte noch so viel ausführen. Paulus spricht ja auch von der Zerbrechlichkeit unseres Lebens, das verwandelt wird in die Unzerbrechlichkeit. Wissen Sie, das ist so ein brisantes Thema. Ja. Ich könnte noch eine ganze Stunde, wenn du mal mich buchst, darüber sprechen. Paulus kennt das auch.
Das nächste Sukkot kommt wieder,
aber Rikke, wenn du ganz ehrlich bist, habe ich dir nicht heute tolle Gedanken, ganz große Gedanken vermittelt?
Ja, ein wunderbarer, komplexer und auch vollständiger Überblick über 8 Tage Laubhüttenfest. Vielen Dank dafür und Chag Sameach.
Chag Sameach allen Freunden und Freundinnen. Sie dürfen mich jederzeit kontaktieren. Sie kennen ja meine Website, weiß ich, was gibt es dann noch? Facebook bin ich, Facebook und in WhatsApp. Es gibt so viel noch zu sagen. Ich habe mich ja bemüht, nicht zu viel zu sprechen, aber ich könnte noch 3 Stunden sprechen. Gerne dürfen Sie mich kontaktieren über WhatsApp. In Israel gibt es ja Gott sei Dank und über E-Mail. Shalom nach Deutschland, 2 Tage vor Sukkot.
Tudarabah.